SWR 2 zur Person.
Am Mikrofon ist Antonia Ronnewinkel und unser Gast in SWR 2 zur Person ist heute Maria Jonas. Herzlich willkommen.
Hallo.
Alte und improvisierte Musik ist Ihre Leidenschaft, Maria Jonas. Speziell Musik des Mittelalters. Sie singen, Sie leiten ein eigenes Frauenvokalensemble, Ars Choralis Köln. Sie entdecken vergessene Gesänge in alten Handschriften. Sie erwecken diese jahrhundertealte Musik zu neuem Leben mit ganz viel Wissen und mit eigener Fantasie. Und wie Sie das machen und warum, Maria Jonas, darüber sprechen wir in den nächsten 2 Stunden. Und wir hören ganz viel Musik. Zu Beginn 2 Marienlieder, wie sie vor 400 Jahren im Rheinland gesungen wurden. Zwei rheinische Lobgesänge auf Maria aus dem Liederbuch der Anna von Köln mit dem Frauenvokalensemble Ars Choralis Köln unter der Leitung von Maria Jonas. Und Sie, Maria Jonas, haben wir im zweiten Lied ja auch alleine singen gehört. Die Instrumente, sage ich noch gerade, gespielt von Elisabeth Seitz, Johanna Seitz, Lucia Mense und Susanne Ansorg. Und das sind Marienlieder, geistliche Gesänge, die aber irgendwie sehr volkstümlich daherkommen.
Ja, man muss einfach bedenken, zu der Zeit gab es noch nicht die Grenzen von heute, sodass in dem Kulturraum sowohl Deutsch, also beziehungsweise ripuarisch, also rheinisch, als auch niederländisch gesprochen worden ist. Diese beiden Sprachen ähnelten sich zu der Zeit noch sehr und wurden auch sehr ähnlich ausgesprochen. Deswegen kann man das heute, wenn man es nur hört, auch tatsächlich nicht mitkriegen, ob es jetzt nur niederländisch ist oder deutsch, weil uns beides fremd vorkommt.
Oder sogar mittelalterliches Kölsch.
Ja, das Ripuarische.
Das kommt da auch vor, ne?
Ja, was sicher das. Ich bin überzeugte Rheinländerin und spreche auch den rheinischen Dialekt, was mir sehr geholfen hat beim Singen dieser Lieder. Aber wenn man auch nur einfach zuhört, wie Sie schon eben sagten, das sind alles Volksmelodien, man hört der Sache auch einfach gerne zu, ohne dass man jedes Wort versteht. Es macht einfach Spaß, die Lieder machen Spaß und übermitteln die naive Volksfrömmigkeit der damaligen Zeit.
Das heißt, wenn Sie damit auf der Bühne stehen und im Prinzip die Melodien sich wahrscheinlich etwas leichter vermitteln als die Sprache, machen Sie da noch etwas, um das so ein bisschen besser rüberzubringen?
Also zum Beispiel von Deine Mutter, das ist so ein Stück, mit dem man gut einziehen kann in ein Konzert. Also wir haben meistens Konzerte in der Kirche, aber auch in anderen Räumen. Das finden die Leute auch toll, wir finden es auch toll. Das ist im Prinzip keine Konzertmusik. Die Leute haben ja damals dabei gebetet. Das darf man nicht vergessen. Die haben ja wirklich daran geglaubt.
Und das Interessante im Mittelalter und so typisch fürs Mittelalter ist doch auch, dass diese Lieder ja immer Geschichten erzählen.
Ja, die erzählen immer Geschichten, zum größten Teil eben über Maria. Ich meine, das ist halt dann auch, wenn man selber Maria heißt, irgendwie liegt das
passend.
Es passt einfach. Und wenn sie mal nicht von Maria handeln, dann handeln sie halt vom lieben Jesuskind. Oder es gibt viele, viele Weihnachtslieder. Oder sind auch so moralische Lieder, wir sollen uns doch von der Sünde abwenden. Und witzigerweise ist es in dem Liederbuch der Anna von Köln, also dem rheinischen Repertoire, ist in der letzten Strophe immer, wir sind zwar alles arme Sünder, aber wir kommen schon in den Himmel. Das hat nicht der Kölner Karneval erfunden, das ist irgendwie in der Mentalität der Rheinländer drin. Ich musste dann auch am Anfang, als ich das dann sah, sehr laut lachen. Und ja, das vermitteln die Lieder halt eine, durchaus auch bei den moralischen Stücken, doch eine Heiterkeit.
Und wenn Sie jetzt in diesen Liedern Geschichten erzählen, singen Sie dann anders?
Es kommt auf die Lieder an. Also das waren jetzt 2 Lieder, die wirklich Lieder waren. Aber ich habe ja auch zum Teil Balladen, wo ich eine Heiligengeschichte erzähle, von der heiligen Gertrud zum Beispiel und dem armen Ritter. Und das geht dann schon anders. Da singe ich zwar dann auch, aber dann ist jetzt nicht der schöne Gesang im Vordergrund, sondern die Geschichte. Und wenn dann der Teufel vorkommt, dann wird das mal ganz fies auch. Also das macht mir auch riesigen Spaß. Also meine schauspielerische Ambition kommt dann schon auch durch.
Und jetzt sagen Sie ja auch in Ihrer Biografie, dass Sie ja eigentlich gar nicht unbedingt Sängerin genannt werden wollen, sondern
Trobeiritz.
Was ist Trobeiritz?
Eine Trobeiritz ist das weibliche Gegenstück zum Troubadour. Oder im deutschen Bereich würde man sagen Minnesänger und im französischen Trouvère. Und das kommt von dem Wort finden, erfinden, trobare. Warum nicht Komponist? Alle diese Menschen waren in erster Linie Dichter und Dichterinnen und haben dann dazu die richtige Melodie gesucht und nicht komponiert. Oft gab es diese Melodien schon mit anderen Texten. Diese volkstümlichen Melodien, die gab es bestimmt auch mit einem weltlichen Text. Nur der ist nie aufgeschrieben worden, weil das ja weltlich war. Warum hat man das nicht aufgeschrieben? Weil Pergament teuer war. Das konnte man sich nicht so einfach mal leisten. Und die weltlichen Sachen waren es nicht wert, sozusagen aufgeschrieben zu werden. Und deswegen sind diese Melodien uns erhalten, Gott sei Dank, weil sie geistliche Texte hatten.
Wenn Sie also jetzt Melodienfinderin sind, was hören wir denn als nächstes? Da geht es wieder in die Vergangenheit, ins 14. Jahrhundert. Wir hören wieder Marienlieder, die aber in anderen Zusammenhängen gesungen worden sind und was erzählen.
Gloria in Cielo ist auch ein Weihnachtslied. Also Weihnachtslieder sind doch immer Marienlieder. Und da brauchte ich jetzt nichts zu finden, weil die Melodien sind überliefert. Also das ist auch ein Repertoire, nicht auf Latein, sondern auf Italienisch, was wichtig ist. Also wir befassen uns gerade mit geistlicher Musik, die nicht auf Latein ist, vor Luther. Weil es heißt ja immer, Luther wäre der Erste gewesen. Das stimmt nicht. 200 Jahre vor Luther fing ja schon an, dass die Leute den Wunsch hatten, in ihrer Landessprache Gott zu loben oder der Maria ein Liedchen zu singen oder Weihnachtsfreude herauszuschmettern. Und das finde ich immer wichtig, mal zu betonen.
Also italienische Lob- und Prozessionslieder mit Ars Choralis Köln unter der Leitung von Maria Jonas und ein anderes Ensemble ist auch dabei. Darüber sprechen wir gleich. Norditalienische Loblieder auf Maria, zu Volksprozessionen gesungen, das haben wir gehört. Und wie Maria Jonas erzählt hat, eben nicht im Kirchenlatein, sondern in der Volkssprache Italienisch, so wie sie im 14. Jahrhundert gesprochen wurde. Canto Novello, eine neue Art von Gesang, so nennen sie diese Musik, Maria Jonas. Und sie haben nicht nur ihr Frauenensemble Ars Choralis Köln geleitet, sondern mit einem anderen Ensemble hier zusammengearbeitet. Oni Vitars.
Genau.
Heißt das, ungewöhnlicher Name, ne?
Ja, aber ohne weiteres heißt das, wir sind befreundet miteinander mit dem Marco und dem Peter. Und
wie ist das denn, wenn da so verschiedene auch Spezialensembles für mittelalterliche Musik aufeinandertreffen? Sie sind ja alle irgendwie als Pioniere unterwegs, als Abenteurer. Mit starken Persönlichkeiten, Sie müssen ja da Ihre eigenen Überzeugungen vertreten. Knallt's da schon mal?
Ach, das haben wir alles im Vorfeld eigentlich geklärt, wer bei welchem Lied den Hut auf hat. Also das war sehr harmonisch eigentlich.
Aber da lernt man ja doch auch immer noch andere Zugehensweisen kennen.
Ja, unbedingt, weil man darf ja nicht vergessen, dass alle diese Stücke nur mit einer einzigen Stimme überliefert sind, nämlich der Gesangsstimme. Alles andere, was man da hört, ist improvisiert. Im Prinzip ist das nicht notiert. da ist viel Vorarbeit nötig, ganz klar.
Klingt so ein bisschen wie im Jazz, wo man vorher festlegt, welche Harmoniefolge, welche Standards, welche...
Es ist genau der richtige Vergleich. Es funktioniert wie im Jazz. Man muss dann sich einspielen, aufeinander hören, entwickelt dabei natürlich nochmal neue Ideen. Mein Job ist dann immer vorher die Besetzung festzulegen und schon auch zu überlegen, wir machen es so oder so. Und bei der Probe ist dann nochmal was Neues.
Alles ganz anders, ne?
Oft, ja. Oft je kreativer meine Mitmusiker sind, desto anders wird es als meine Vorlage. Aber trotzdem ist die Vorlage wichtig, weil man muss ja von irgendeinem Punkt aus starten. Und was dann passiert, also das kann man vorher nicht sagen.
Aber so ein gewisses Ziel müssen Sie ja schon auch oder so Grenzen vor Augen haben, dass es nicht irgendwohin wegdriftet. Ne? Was ist denn so ein Ziel?
Also ich habe immer eine ganz klare Vorstellung. Wenn das dann nicht zu dem Charakter passt, den ich mir vorstelle, dann sage ich das natürlich schon. Also dann sage ich, nee, das ist mir jetzt zu laut oder zu rhythmisch, das sollte ein bisschen weicher sein. Wie sie das dann umsetzen, das überlasse ich wirklich 100% den Musikern, weil ich will ja auch nicht, dass die mir sagen, wie ich singen soll.
Ihr Frauenvokalensemble Ars Choralis Köln haben Sie vor 15 Jahren gegründet. Das war kein Zufall, das war eine aktive, bewusste Entscheidung, ne?
Ja, ich bin da angesprochen worden von den beiden Regionalkantoren von Köln. Und die fragten mich, ob ich nicht Lust hätte, eine Frauenschola aufzubauen, weil wir haben die romanischen Kirchen und es fingen an, da sehr komische Sachen stattzufinden, wo die Kirchenmusiker etwas entsetzt waren, so pseudo-gregorianische Veranstaltungen. Und da sagten die, nee, wir müssen dafür sorgen, dass in unseren tollen Kirchen auch Ensembles gibt, die diese Musik, die da reingehört, singen können. Und so kam das dann.
Und Sie proben auch in den Kirchen Kölns?
Ist meistens zu kalt im Winter, ne? Und das ist nicht so gut. Nein, wir proben ganz bewusst auch nicht in Kirchen, weil die Akustik halt sehr hallig ist, was ja sehr schön ist für unsere Musik, ist ja nur förderlich, aber zum Proben anstrengend, also zum Sprechen sehr anstrengend und es klingt dann direkt super gut. Wir proben meistens im ZAMUS, also im Zentrum für alte Musik, in Köln-Ehrenfeld, da gibt es einen schönen Probenraum und dann hört man ganz genau, wenn man nicht zusammen ist und wenn die Absprache nicht zusammen erfolgt. Und das ist in einem heiligen Raum, verschwimmt es etwas.
Jetzt sagen Sie schon das richtige Stichwort. Sie singen mit Ihrem Frauenensemble einstimmig. Ist das so einfach, wie man sich das jetzt so vorstellt?
Ich glaube, das stellt man sich nicht einfach vor,
nee,
oder?
Nee. Wenn alle das Gleiche singen?
Ja, bringen Sie mal einen Haufen von Menschen dazu, das Gleiche zu tun. Das ist eigentlich schwer. Also es kommt natürlich auf die Stücke an. Jetzt haben wir Liederbuch der Anna von Köln gehört und die Laude, da geht das noch. Aber wenn man dann bei Gregorianik ist und Hildegard von Bingen, wo das nicht mehr so rhythmisch ist, sondern freirhythmisch, wir haben keine Eins und wir haben keine Vier, wir haben gar nichts, dann ist es nicht so einfach.
Das heißt, man muss sehr genau aufeinander hören. Also wenn wir jetzt gleich einen gregorianischen Choral hören, ein Loblied, das wird fast immer auf einem Ton rezitiert.
Das ist ein Psalm. Der hat eine bestimmte Struktur, da sind viele Regeln, die ich Gott sei Dank kenne. Und den muss man dann einrichten und dann gibt es den Psalmton und der Rezitationston, das ist der Ton, auf dem man rezitiert. Dann gibt es aber noch die Finale. Also es ist eine Wissenschaft für sich. Und dann richte ich den Psalm für meine Leute ein. Das heißt, ich mache ein Modell und setze den Text drunter. Ich schreibe das also nicht aus. Die müssen dann im Prinzip nur vom Text aus den Psalm singen können. Ich habe ja auch viel mit Studenten gearbeitet und auch in Workshops. Das fällt den meisten Leuten extrem schwer. Also von wegen einfaches, einstimmiges Singen. Psalm singen ist mit das Schwerste. Habe ich festgestellt in meiner Tätigkeit, dass doch die Sängerinnen und Sänger darauf angewiesen sind, von Noten zu singen und nicht von einem Modell und dann übers Hören und erinnern, wie geht denn das Modell? Und es ist ein echtes Manko, dass Musiker nicht mehr so frei eine Sache machen können. Wir sind so notenlastig, also ich finde es erschreckend, weil Musik ist ja nicht Noten, Musik ist ja Klang.
Und die Frauen in ihrem Ensemble können das aber jetzt.
Ja, jetzt können wir es.
das Frauenvokalensemble Ars Choralis Köln unter der Leitung von Maria Jonas. Mit dem Psalm Lauda Jerusalem Dominum, preise Jerusalem den Herrn. Das ist der Bibelpsalm 147. Und danach haben wir eine instrumentale Improvisation gehört mit Lucia Mense an der Flöte und Bettina Strübel am Portativ. Das ist so eine kleine Handorgel. Und worüber improvisieren denn Instrumentalisten, Maria Jonas?
Ja, das ist eine gute Frage, weil Instrumentalmusik ist ja nicht überliefert von Hildegard von Bingen. Das heißt, man muss sich dann die Stücke selber zurechtlegen. Und die beiden haben eine Antiphon von Hildegard von Bingen als Grundlage genommen, O Felix Apparitio, und nehmen daraus Motive, die sie dann improvisierend und im Dialog vortragen.
Jetzt sind also die Instrumentalisten auch unterwegs und finden Melodien, so wie sie das als Sängerin ja auch machen. Und die Instrumente selbst werden ja auch irgendwie gefunden, oder weiß man, welche Instrumente was gespielt haben im Mittelalter?
Es gibt im Mittelalter viele Abbildungen von Engeln zum Beispiel, die Instrumente spielen. Und die geben einem einen Hinweis darauf, welche Instrumente üblich waren.
Und Sie suchen dann nach bestimmten Instrumenten zu bestimmten Gesängen oder wie gehen Sie vor?
Ja, das ist so assoziativ. Es gibt bestimmte Stücke, die eignen sich besser für Flöte, andere eignen sich besser für Fiedel, andere besser für Portativ. Flöte und Portativ sind eine tolle Ergänzung, beides im Prinzip Blasinstrumente. Jeder Musiker würde es jetzt auch wieder anders machen. Also würde ich jetzt eine andere Traversflötistin fragen, da käme da ein anderes Resultat draus. Das ist eben wie im Jazz. Man hat diese Patterns und spielt damit und es kommt auf die zwei Musiker an oder auf die Gruppe an, was letztendlich dabei herauskommt.
Und die entwickeln ja dann auch so ihren eigenen Personalstil. Das
absolut,
ist so, ne?
Das
kann man wiedererkennen.
Ja, also geht nur so. Also nach 2 Sekunden im Radio weiß ich, das sind wir. Das liegt daran, dass ich ein klangsüchtiger Mensch bin. Also für mich ist Klang das Wichtigste. Und wir arbeiten ja mit den Glocken. Das hat unseren Vokalklang sehr geprägt. Die Glocken sind pythagoreisch gestimmt, das heißt in reinen Quinten. Wir singen also, gerade Hildegard von Bingen, mit ihren vielen Quinten, singen wir in reinen Quinten. Das verändert den Klang. Weil die reine Quinte ja etwas größer ist als die chromatische, also die wir kennen.
Die wir so vom Klavier kennen, ne?
Ja, das ist also schon verstimmt. Wir kennen eigentlich nur die verstimmten Intervalle. In unserem System ist ja nur die Oktav wirklich rein. Und das ist entscheidend für die Musik der Hildegard von Bingen, für gregorianisches Singen, für dieses Singen in halligen Kirchen. Man merkt richtig, dass die Mauern sich freuen und es multiplizieren, was wir machen.
Lassen Sie uns das mal gerade hören, am Beispiel von 4 Glocken, wie denn diese Quinten klingen. Also man merkt schon, die Intervalle sind etwas anders, als man sie jetzt vielleicht vom Klavier her kennen würde. Und diese Glocken, Maria Jonas, die sind ja eigentlich das Markenzeichen von Ars Choralis Köln. Sie sind eigentlich immer mit Glocken unterwegs.
Ja, leider, die sind nämlich ziemlich schwer, aber es geht nicht ohne. Wobei am Anfang brauchten wir sie tatsächlich auch, um uns auf die Intonation zu bringen und zu kontrollieren. Das ist jetzt gar nicht mehr nötig. Jeder Sänger, der mal mit Glocken gesungen hat, weiß, dass es eine Weile dauert, bis man weiß, welchen Ton man jetzt eigentlich abnehmen soll. Aber das ist eine wunderbare Hörerziehung für ein Ensemble. Die Glocke ist klangbildend. Man übernimmt den Glockenklang in sein Singen. Und das ist das, was ich so fantastisch finde, warum ich sage, ich bin klangsüchtig. Das ist das, woran ich auch unser Ensemble sofort erkenne.
Und Sie haben ja Ihr Ensemble auch mit diesen Glockenklängen geformt.
Genau. Wir haben Einsingübungen gemacht über die Quinten, die ich auch noch heute in Workshops immer mache. Jetzt gerade auch wieder bei der Chor.com in Hannover. Und für viele Leute ist das dann auch wirklich so eine
völlig neue Erfahrung.
Eine völlig neue Erfahrung, ja.
Hören wir einfach mal 2 Minuten einen Wechselgesang, der mit diesen Glocken immer die Intervalle übereinander schichtet. Hört, o Töchter des Lichts, ein Wechselgesang aus einem Frauenkloster, auch St. Maria genannt, in Andernach bei Koblenz. Und gesungen haben die 8 Sängerinnen von Ars Choralis Köln, zu denen gehört auch Maria Jonas, heute Gast in SWR 2 zur Person. Und hier hört man tatsächlich sehr gut, wie sie mit ihren Sängerinnen arbeiten, wie sich so die Klänge übereinander schichten. Und dann auch ganz interessante Reibungen entstehen, weil die Töne ja bleiben.
Genau, also das sind die sogenannten Bordune oder Drones, die wir drunter legen. Und das ist insofern ganz schön, gerade wenn ich schichte, ist es toll, wenn ich dann genügend Leute zur Verfügung habe, die dann auf dem Grundton bleiben oder die dann in die Quint gehen, manchmal sogar bis in die Oktav. Und da passen eben auch die Dissonanzen rein und die kosten wir auch wirklich aus. Also es ist eine Musik, die über Obertöne funktioniert. Und die Glocken haben Obertöne. Also wir haben über die Glocken üben wir, die Obertöne zu hören und die zu benutzen. Und das ist natürlich in jedem Raum wieder anders. Da kann man nicht sagen, ach, da können wir, müssen wir uns jedes Mal neu erarbeiten. Es gibt da schwierige Räume, aber das diszipliniert den Sänger wirklich, die Tonhöhe, egal was für eine Akustik man hat, zu halten. Und ja, das ist wunderbar.
Jetzt haben Sie schon ganz viel über Hildegard von Bingen auch gesprochen, eine zentrale Figur für Ihre Musik und auch, ich glaube, für Sie persönlich, Maria Jonas. Musikerin, Dichterin, was war sie noch, Hildegard von Bingen?
Ja, sie war ein Universalgenie zu ihrer Zeit. Sie hat ja auch Medizinbücher mithilfe ihrer Nonnen geschrieben. Also sie hat viel Briefwechsel zu den Mächtigen ihrer Zeit geschrieben, überall angeeckt. Ja, was mich interessiert an der Person ist, wie sie sich da als Frau klein in diesem Männerwelt durchgesetzt hat, also sie muss ein zäher Knochen gewesen sein, da bin ich also ganz sicher. Ob sie mir sympathisch wäre, wahrscheinlich nicht, weil...
Warum nicht?
Die war bestimmt im Umgang nicht so ganz angenehm, habe ich das Gefühl, so, weil sie dermaßen viel gemacht hat. Sie musste ja ganz durchstrukturiert sein und also sie war bestimmt schon auch eine Egozentrikerin, also da bin ich schon ziemlich sicher. Aber sie hat eine wunderbare Musik geschaffen, was die Hauptsache ist.
Und ihre Musik beschäftigt sie seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen. Und ja, sie hat ein Mysterienspiel geschrieben, das erste uns überlieferte, kann man sagen, über 800 Jahre alt, nennt sich Ordo Virtutum. Auf Deutsch, wie würden Sie es übersetzen, Maria?
Ja, ich habe es übersetzt mit die Ordnung der Kräfte. Was sie meint, ist tatsächlich die Ordnung der Welt und des Universums, die der Teufel bedroht, der will das zerstören. Und die Tugenden habe ich mit Kräfte übersetzt, weil gemeint sind Kräfte, die dem Menschen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Ordo ist aber auch zum Beispiel die Ordensregeln, Orden, Ordnung kommt von dem Wort Ordo.
Also wieder die Hierarchie eigentlich, ne?
Ja, also es geht darum, die Hierarchie in Gleichgewicht zu bringen. Und der Teufel will das zerstören, dieses Gleichgewicht.
Wenn wir jetzt gleich einen Ausschnitt hören, wo der Teufel der menschlichen Seele begegnet und die Kräfte auch da sind, woran können wir denn den Teufel erkennen? Woran die Seele, woran die Himmelskräfte?
Also es ist bei Hildegard ganz einfach. Der Teufel kann nämlich nicht singen. Weil er eben nicht mehr von Gott beseelt ist, kann er nur sprechen. Und wir als reines Frauenensemble haben jetzt nicht einen Mann uns geholt, der den Teufel spricht. Also ist vollkommen klar, dass auch der Teufel für uns eine Frau ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Konvent muss ja in diesem Gleichgewicht leben. Da braucht nur eine Zicke dabei zu sein, dann ist der Frieden dahin.
Woran erkennen wir die? Was hören wir?
Ja, also es ist so, bei den Aufführungen, die wir machen, da haben wir den Teufel mit der Flöte besetzt sogar, also weil unsere Darstellung des Teufels ist ja eigentlich Pan mit der Flöte. Unsere Flötistin, die Lucia, die mimt den Teufel szenisch. Also wenn man sieht, sie ist dann auch so entsprechend gekleidet, spielt die Flöten und das ist also grandios. Der Teufel wird aber nicht von ihr gesprochen, sondern von der Seele, weil die Seele vom Teufel besetzt ist. Das war jetzt meine Interpretation. Es ist einerseits ein sehr mittelalterlicher Gedanke. Und das heißt, unsere Anima hat eine Doppelrolle. Sie singt einerseits die Anima und sie spricht den Teufel. Und für die Aufnahme haben wir uns noch was Besonderes überlegt, weil der Teufel der Entzweier ist, habe ich immer sofort die Assoziation gehabt zu Babylon und dem babylonischen Sprachwirrwarr. Und den haben wir versucht dann darzustellen, diesen Sprachwirrwarr.
Und dazu kommen dann noch die Himmelskräfte.
Die singen dann.
Woran erkennen wir die hörend?
Die singen schön, ob ich mal. Die singen einfach gemeinsam schön oder eine ist eine Vorsängerin und dann singen die anderen dann mit.
Hören wir rein. Hildegard von Bingen, Ordo Virtutum mit Maria Jonas und Ars Choralis Köln. Der Teufel spricht mit vielen Zungen und in vielen Sprachen. Und er spielt Flöte im ersten Mysterienspiel, das uns heute überliefert ist, im Ordo Virtutum. Und das stammt von Hildegard von Bingen aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Wir haben einen Ausschnitt gehört mit Ars Choralis Köln und unserem Gast in SWR 2 zur Person, Maria Jonas. Die Flöte, wie immer bei Ihnen, hat Lucia Mense
ganz
gespielt.
Genau.
Sehr farbig, sehr lebendig, wie wir diese Musik jetzt hier gehört haben und ganz hochaktuell in diesem Sprachengewirr und irgendwo auch immer gewagt, Maria Jonas. Also niemand weiß, wie es damals geklungen hat im Mittelalter und sie probieren einfach und zeigen Profil und wagen etwas.
Genau, das sind aber auch lange Prozesse. Also den Ordo Virtutum, den spielen wir bestimmt jetzt schon seit 8, 9 Jahren und hat am Anfang noch anders ausgesehen als jetzt. Das ist dann das zeitgenössische Element, denn der Teufel, der sind wir. Also das ist nicht etwas Abstraktes aus dem Mittelalter, sondern das sind wir.
Das Böse kommt aus uns.
Ja.
Und jetzt ist das ja auch nicht das erste Mal, dass Sie sich mit dem Ordo Virtutum beschäftigen. Das hat ja vor über 20 Jahren schon das Ensemble für mittelalterliche Musik Sequentia gemacht. Und Sie, Maria Jonas, waren damals dabei. Und in dieser ganzen Zeit haben sich auch immer wieder andere Ensembles mit diesem Werk beschäftigt. Und das Ganze ist, habe ich den Eindruck, sehr viel freier geworden. Also das hat Ihnen so einen richtig schönen Boden bereitet.
Also ich gehöre bestimmt nicht zu den Leuten, die sagen, ich weiß, wie es damals im Mittelalter geklungen hat. Weil es gibt viele Möglichkeiten, es aufzuführen. Wir haben nur eine einzige Stimme uns erhalten, nämlich die Gesangsstimme. Natürlich, ich habe alles aus der Quelle transkribiert, selber. Ne? Das schon.
Und das erfordert schon sehr viel Wissen.
Ja, das
Wissen.
Ist schon ganz schön viel Arbeit auch. Also Wissen und Arbeit. Und wir benutzen im Prinzip nur Mittel des Mittelalters. Also ich fange nie an zu komponieren, dann kann ich eine andere Musik machen. Dann brauche ich nicht Mittelalter zu machen. Wenn ich auf einmal eine Zweistimmigkeit singen möchte, dann nehme ich ein zweistimmiges Stück. Aber ich fange nicht an, ein einstimmiges Stück zweistimmig zu machen. Also das liegt mir ganz fern. Sondern ich möchte das lieber im Sinne des Jazz sehen, dass man also damit frei umgeht. Und Hildegard legt auch Lagen, wenn sie eben diese Quint ständig benutzt und dann auch oft EHE hat, also zur Oktav geht. Wenn man das in so einem heiligen Raum singt, dann hat man Lagen. Und wenn ich die dann einfach nur benutze, indem ich drone, indem ich die als Bodun mitsinge, dann benutze ich diese Mittel, die im Raum sich sowieso ergeben und die auch in Hildegards Musik drin sind. Also ich hoffe es zumindest, dass ich nicht was dazu tue, was wirklich fremd ist.
Also das ist ja auch sehr sinnlich, im Raum diesen Klang zu produzieren, zu spüren. Was merkt man, wenn man das singt? Kriegt man da körperliches Feedback?
Ja, weil der Raum erschließt sich einem nochmal ganz anders. Und ich denke, es ist auch für die Zuhörer, ich kriege ganz oft gesagt, dass sie den Raum anders erleben, wenn wir da drin singen. Dass sie auf einmal mehr von dem Raum spüren und Ecken mitkriegen, die sie vorher gar nicht wussten, dass der Raum die hat. Also wie eine musikalische Architektin eigentlich damit umgehe. Und das ist genau das, was ich auch versuche.
Und dann liefern ja diese mittelalterlichen Geschichten immer auch sehr dramatische Vorlagen. Also das Böse, habe ich immer den Eindruck, ist richtig böse. Und es geht auch bei den menschlichen Eigenschaften immer so richtig, also schonungslos zur Sache. Da ist echt was los.
Das ist wie bei einem Western, ne? Da ist das ja auch so. Und im Krimi aus USA, da weiß man auch immer, wer der Böse ist und wer die Guten sind. Und die Guten gewinnen dann auch immer zum Schluss und der Böse kriegt sein Fett weg. Ja, das ist einfach, ich glaube, der Mensch ist so gestrickt.
Und es sind ja diese Märchen und Sagen und Geschichten, die über die Jahrhunderte immer wieder die Menschen faszinieren. Und wenn man dann später in die Musikgeschichte geht, 600 Jahre nach Hildegard von Bingen, hat Wolfgang Amadeus Mozart auch solche Stoffe genommen. Sie waren dabei, Maria Jonas. Ich habe eine Aufnahme gefunden von der Zauberflöte.
Mozarts
Zauberflöte mit John Elliott Gardiner.
Ganz
und
genau.
Sie singen eine der drei Damen.
Ganz genau, die dritte Dame. Wobei ich jetzt natürlich gar kein Alt bin, aber der wollte halt so leichte Stimmen haben. Und das war eine tolle Erfahrung.
Weit weg vom Mittelalter,
da habe ich noch gar kein Mittelalter gesungen zu dem Zeitpunkt. Es war mir nun danach auch eigentlich ziemlich klar, dass die Oper nichts für mich ist, weil die so hierarchisch ist. Und
in welchem Sinne hierarchisch?
Ja, da ist ein Dirigent. Ne?
Das heißt, Sie konnten gar nicht die dritte Dame jetzt nicht unbedingt so gestalten, wie Sie es gemacht hätten, sondern...
Ja, ein bisschen in die Richtung. Das ist den meisten Leuten, die eine Oper sehen, wahrscheinlich gar nicht so klar. Vor allem nicht den jungen Studenten, wenn die anfangen, Gesang zu studieren, mit dem Wunsch, Oper zu singen. Man ist in einer sehr festen hierarchischen Struktur. Man unterschreibt im Vertrag auch, dass man sich den Anweisungen des Regisseurs, des Dirigenten und des Bühnenbildners folgt. Das ist für mich als doch eher kreativen Menschen auf Dauer gesehen geht das nicht. Ich meine, ich bin froh, dass ich diese Erfahrung auch mit anderen Opern gemacht habe. Wäre nicht die einzige Oper, die ich gesungen habe. Nur wurde dann immer klarer, es ist nicht meine Welt.
Aber es klingt ganz leicht und fast improvisiert. Hören wir rein. In Mozarts Zauberflöte gleich zu Beginn wird Tamino vor der Schlange gerettet von den drei Damen und Maria Jonas singt die dritte Dame. Gleich zu Beginn der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart wird der Tenor Michael Schade als Prinz Tamino von drei Damen gerettet. Gesungen von Susan Roberts, Carola Guber und unserem Gast in SWR 2 zur Person, Maria Jonas. John Elliott Gardiner hat die English Baroque Soloists geleitet in einer Aufnahme von 1996. Und da waren Sie mittendrin, Maria Jonas, in dieser Szene historischer Aufführungspraxis.
Also man muss mal so sagen, ich war ja nie mittendrin in irgendwas. Es hat damit zu tun, dass ich in den 80er Jahren ja in Venezuela gelebt habe und erst Ende der 80er, Anfang der 90er zurück nach Europa gekommen bin. Und dann, sag ich mal, war ich ein bisschen wie eine Ausländerin hier in Deutschland, obwohl ich Deutsche bin, weil mir hier auch was fehlt.
Was ist denn das, was Sie mitgebracht haben aus Venezuela? Ein anderes Lebensgefühl?
Ja, also vor allem, also als Rheinländer hat man das vielleicht auch sowieso eher immer, das Glas eher halb voll als halb leer zu sehen. Eine bestimmte Art von Energie, mir ist immer sehr viel Energie zugesagt worden, also dass ich die hätte und damit stoße ich in Deutschland schnell an Grenzen. Also ich war immer zu laut, zu irgendwas, zu groß sowieso. Aber ich habe mir das nicht nehmen lassen. Und daran ist vor allem meine Gesangslehrerin Jessica Cash schuld, die eine fantastische Gesangspädagogin ist, aber mir auch geholfen hat, wirklich immer bei mir zu bleiben. Als ich gefragt habe, ja Jessica, was habe ich denn für ein Stimmfach? Weil das wollten dann immer alle wissen. Und ich konnte es aber nicht sagen. Ich sagte immer, wie Stimmfach? Ja, es wollen alle wissen. Ja, dein Stimmfach ist Maria Jonas. Und dann dachte ich mir, na, das ist doch wunderbar. Und mit dieser Antwort bin ich dann natürlich ganz schön weit gekommen und bin dabei geblieben. Sie hat mich dabei immer unterstützt, sodass ich nicht den normalen Sängerinnenweg gegangen bin, sondern wirklich immer das gesucht habe und das gemacht habe, was mir gerade stimmlich auch passt.
Und Sie sind ja sowieso nicht den normalen Sängerinnenweg gegangen, denn Sie haben ja ursprünglich Oboe gespielt, Oboe studiert und sind dann mit Oboe nach Venezuela gegangen. Genau. Ich glaube, 10 Jahre waren Sie weg.
Genau, ich habe Oboe studiert, bin mit der Oboe rüber und habe da in Venezuela im Sistema gearbeitet. Das ist jetzt auch in Europa ganz schön bekannt geworden. Also der Star ist der
Gustavo Dudamel.
Und Antonio Abreu hat ja auch mal den alternativen Nobelpreis bekommen. Also mit dem hatte ich zu tun, mit diesem Sistema habe ich gearbeitet und habe dann auch eine Musikschule aufgebaut in einem Ort am Orinoco. Und das war ein tolles Leben. Also da habe ich auch sehr viel Selbstständigkeit gelernt, die ich dann auch nicht mehr zurückfahren wollte.
Und wie haben Sie das geschafft, einfach quasi aus dem Nichts dann plötzlich Sängerin zu werden? Das ist ja gar nicht so leicht.
Nö, gesungen habe ich doch immer schon.
Ah.
Als Kind vorm Sprechen konnte ich singen. Also meine Kindheit bestand daraus, dass ich da vor Liederbüchern meines Vaters saß und die gesungen habe. Weil mein Vater Cellist war singen normal, aber man lernte natürlich ein Instrument. Weil Sänger sind ja sowieso alle doof und eingebildet und haben Husten und Probleme. Und das war auch meine Einstellung, als ich anfing zu studieren. Die liefen auch tatsächlich alle mit dem Halstuch rum und hatten Probleme, bis dann mal irgend so ein Gesangsstudent mitkriegte, dass ich singen konnte und dann gesagt hat, ach, kannst du mal bei einer Lehrprobe und so. Und dann war ich super beliebt als Lehrprobenkandidatin, weil ich immer alles machen konnte. Dann habe ich bei Vinko Globuka in einer Improvisationsunterricht, habe ich natürlich Saxophon gespielt, als Oboistin kann man immer auch Saxophon. Aber auf einmal sagt ein Freund, nee, die Maria muss jetzt singen, die kann wie eine Opernsängerin. Habe ich also dann in der Musikhochschulaufführung wie eine Opernsängerin gesungen, habe das aber nie ernst gemeint. Mit Vibrato singen fand ich immer lächerlich. Und dann kamen auf einmal die ganzen Gesangsprofessoren, wer ich denn wäre und ich könnte ja singen und überhaupt. Und dann wollten sie mich alle unterrichten. Und dann kam halt Venezuela dazwischen. Dann ich auch, komm, gehst nach Venezuela. Und in Venezuela habe ich wieder mit Singen angefangen. Und es wurde dann so wichtig, dass ich gesagt habe, als ich 30 war, jetzt kann ich noch zurückgehen und noch mit Singen anfangen. Wenn ich jetzt noch ein paar Jahre warte, geht es nicht.
Und Sie sind ja dann zu den zentralen Figuren der historischen Aufführungspraxis gegangen. René Jacobs,
ja.
Montserrat Figueras.
Ganz genau.
John Elliott Gardiner, mit dem Sie gearbeitet haben.
Am meisten gelernt habe ich natürlich von meiner Lehrerin Jessica Cash und natürlich viel auch von Montserrat Figueras. Die war ein großes Vorbild für mich. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich aus Venezuela zurückgekommen bin. Ein Freund von mir schickte eine Aufnahme von ihr mit Hesperion und da habe ich mir gedacht, also wenn man mittlerweile in Deutschland und Europa so geil singen darf, ohne Vibrato und nicht dieses, dann will ich auch singen. Und das war dann eigentlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich will zurück. Dann habe ich sie natürlich aufgesucht, habe bei ihr Unterricht gehabt und habe mit ihr gearbeitet. Also sie war ein großes, großes Vorbild, auch dahingehend, dass sie mich inständig fragte, ob ich eine Lehrerin hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, Jessica Cash. Und dann sagt sie, gut, das ist die Beste, die du haben kannst. Und da bin ich ihr sehr dankbar.
Jetzt hören wir Sie gleich nochmal nicht mit dem, was Sie eigentlich machen, mittelalterlicher Musik, sondern tatsächlich Barockmusik. Und das ist auch noch gar nicht so lange her. Sie singen also jetzt aktiv auch noch Barockmusik, zum Beispiel von Georg Philipp Telemann, eine Kantate, die dann reizvoll ist, weil sie nicht so oft gesungen wird? Oder was reizt
ja,
Sie daran?
Das war ein ganz besonderer Fund, nämlich aus dem Ort Großfana. Da hat man dann mal bei Aufräumarbeiten ganz viele Noten entdeckt, unter anderem eben von Telemann. Die sind auch, glaube ich, nur dort. Die Stücke, die hat er für diesen Ort geschrieben. Und das ist schon erstaunlich. Also die sind auch durchweg alle ganz schön.
Hören wir Maria Jonas.
Thank you.
schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. So heißt es im Bibelpsalm 3. Georg Philipp Telemann hat diesen Text in 4 Sätzen vertont in seiner Kantate Telemann Werkeverzeichnis 7,32. Maria Jonas ist begleitet worden von der Kursächsischen Kapelle Leipzig. Und hier, Maria Jonas, hört man ja sehr schön, wie klar und gerade sie ihre Stimme führen. Ohne Vibrato, weil sie auch gesagt haben, das mögen sie gar nicht so gerne. Uneitel, finde ich. Passt,
ja,
ne?
Also mir hat mal jemand gesagt, man würde hören, dass Emma Kurkwi und ich die gleiche Lehrerin hätten. Und ich habe gesagt, wieso das denn? Eben das hätten wir beide. Wir wären völlig unterschiedliche Gesangstypen, aber das hätten wir beide. Und das würde uns verbinden. Emma Kirkby war auch bei Jessica Cash und das ist natürlich dann ein sehr schönes Kompliment.
Ist ein großes Kompliment.
Ja, da habe ich mich sehr gefreut, ja.
Und was ich interessant finde, sie tun sich ja auch oft mit Jazzmusikern zusammen und oft eben auch, und das finde ich ungewöhnlich, mit völlig anderen Kulturkreisen, indische Musik,
das sind keine, orientalische Musik. Da muss man jetzt erstmal definieren, was das ist. Die Musiker, mit denen ich aus nicht-europäischen Kontexten musiziere, sind alles klassische Musiker. Die haben alle, eben vor allem Bassem Hawar, mit dem ich sehr viel mache, der jetzt auch den Jazzpreis 2020 gewonnen hat, hat klassisch studiert in Bagdad. Klassische orientalische Musik, ja. Und auch Amelia Cooney, mit der ich ein Projekt gemacht habe, die hat 10 Jahre lang in Indien klassischen Ragas studiert.
Was ist für Sie interessant, mit solchen anderen Kulturkreisen musikalisch zusammenzukommen?
Ja, hier ist das Stichwort modal, also modale Musik. Die modale Musik, zu der auch die Musik des europäischen Mittelalters gehört, basiert eben nicht auf Dur und Moll und auf Polyphonie, sondern hat andere Gesetzmäßigkeiten. Die haben Skalen, sein Skalensystem. Die Begleitung funktioniert nicht über Harmonik, sondern melodisch. Verschiedene Lagen, ne? Das hatten wir ja schon bei Hildegard. Und eben unsere Musik des Mittelalters ist auch modale Musik. Und das ist dann die wirkliche Brücke zwischen westlicher und außereuropäischer Musik. Und dann kann ich mit einer Raga-Sängerin zusammenarbeiten. Die braucht sich nicht zu verstellen, ich auch nicht. Dann ist mit Bassem, mit dem hervorragenden José-Spieler, er spielt, wie er immer spielt. Natürlich beeinflussen wir uns gegenseitig und irgendwann mal machen wir auch was anders, weil auf einmal ein eigener Stil entsteht. Weil wir über dieses gleiche modale System verfügen, was eben Ausgang ist, die pythagoreische Quint, die reine Quint. Und da sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Das ist das, was alle Kulturen miteinander verbindet. Alle. Ich bin keine Makam-Sängerin, aber ich kann mit Makam-Musikern gemeinsam musizieren.
Also weil die Wurzeln die gleichen sind,
genau,
sind sie auf einmal total zu Hause?
Ja.
Und was verändert sich? Wir hören jetzt gleich zwei Beispiele. Was verändert sich denn an der mittelalterlichen Musik, wenn dann plötzlich eine Sängerin, die indisch klassisch singt, dazukommt? Da kommen ja dann auch diese anderen Tonstufen mit rein.
Genau, und das ist für uns interessant, weil es ist extrem Legato gesungen. Also für mich ist Legato singen einfach das Credo. Und es wird viel zu wenig Legato gesungen heutzutage,
was
gerade in der
denn?
Alten Musikszene.
Legato, ja, meint was?
Legato meint, dass zwischen zwei Tönen kein Atemhauch ist, sondern nicht ha, 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 ha. Das ist eben nicht Legato. Ha, 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 ha. Das ist Legato. Die ganze Sprechverständlichkeit funktioniert eigentlich am besten über Legato singen und natürlich die ganzen Koloraturen und Melismen. Auch die Atemführung funktioniert übers Legato. Und wenn man kein Legato singt, hat man eine schlechte Atemführung.
Also wenn jetzt das Indische mit Mittelalter zusammenkommt,
dann ist das erstmal schon mal sehr Legato. Das ist schon mal sehr gut. Und ich suche natürlich dann auch Stücke aus, die dann passen.
Und die Musik von Hildegard von Bingen bleibt immer erkennbar, ne?
Ja, ja. Ich ändere ja auch keinen Ton bei ihr.
Welches haben Sie ausgewählt? Hildegard von Bingen?
Ja, das O Splendidissima Gemma ist natürlich der Hammer.
Ein ganz zentrales Stück. Eines Ihrer, ja, Lieblingsstücke, würde ich sagen. Sie singen es ganz oft und,
ja,
gerne.
Ja,
ne?
Es ist ein ganz wichtiges Stück, weil inhaltlich Hildegards Denkweise sehr stark rauskommt. Also sie hat immer ein weibliches Element im Gott gesehen.
Ars Choralis Köln mit Maria Jonas und indischem Gesang von Amelia Cooney. Und danach hören wir Musik auch mit Maria Jonas und dem orientalischen klassischen Musiker Bassem Hawar. Der spielt die irakische Kniegeige. Die ist aus so einer ganz kleinen halben Kokosnuss gemacht.
Ja, ist aus einer Kokosnuss mit einer Fischhaut drüber.
Hat so einen leicht näselnden Klang.
Ja, also wunderbar.
Mittelalterliche Flöte, gespielt von Dominik Schneider, und die nasal klingende irakische Kniegeige, Juse genannt, gespielt von Bassem Hawar. Gesungen hat Maria Jonas und zusammen sind sie drei das Ensemble Sans Tierce.
Sans Tierce, also ohne Terz. Terzen kommen im modalen System nicht vor.
Und diese Musik, die sie gerade gesungen haben, das stammt aus der Notre-Dame-Schule von Paris.
Genau.
Hochstilisierte Musik, die sich dann wie mit diesem Orientalischen vermischt?
Ja, also muss dazu sagen, Notre-Dame-Schule verbindet man ja eigentlich schon mit der ersten Mehrstimmigkeit. Aber man vergisst, wenn man die Kodize, die dazugehören, sich anschaut, dass der größte Teil doch einstimmig ist. Und das heißt mit anderen Worten, es ist eben noch eine sehr modale Musik. Und die Art, wie Bassem eben auf der Jose spielt, finde ich, passt hervorragend dazu. Das kann man da sehr deutlich hören. Er harmonisiert die nicht, er umspielt sie. Und das ist das modale System. Nicht zu harmonisieren, sondern zu umspielen. Und natürlich entstehen dabei Harmonien, wenn auch noch ein drittes Instrument dabei ist. Aber die sind nicht der Zielpunkt. Das Ziel sind diese Ornamente, um eine Melodie herum.
Und die sind der mittelalterlichen Musik genauso zu eigen wie der orientalischen Musik. Da erkennen wir sie ja auch gut. Und die Figur der Maria, das waren jetzt wieder Marienlieder, die wir gehört haben. Wir hören unheimlich viele Marienlieder.
Ja, das hat wahrscheinlich mit meinem Namen zu tun. Nein, nein, es ist einfach so, das meiste Repertoire gibt es tatsächlich für Maria.
Aber ist das auch was, was Sie interessiert, diese Figur der Maria? Ja, sie erschreiben in den Booklets viel von Marienstatuen, Marienbildern.
Genau, weil die Maria jetzt bei dem Programm, das heißt ja auch Notre Dame, unsere Frau ist das Bindeglied zwischen Islam und Christentum, weil im Koran kommt auch die Maria, als einzige Frau wird Maria erwähnt, Mariam heißt sie da, und das ist total schön, dass wir da noch eine weitere Brücke gefunden haben. Wir machen eine Brücke musikalisch, aber eben auch inhaltlich, einfach nochmal die Wurzeln sich genau zu betrachten, was ist denn das eigentlich auch für eine Geschichte, woher stammt unsere Religion? Stammt ja aus einem Raum, aus dem alle drei Religionen ja hervorgegangen sind, die drei abrahamitischen, Judentum, Christentum und Islam. Und das vergessen wir manchmal.
Und das machen Sie in Ihren Konzerten heute
wieder? Das ist
wieder
ganz wichtig.
Deutlich, gerade jetzt wie die wieder zusammengehören.
Ja, gerade jetzt hatte ich eine jüdische Sängerin, eine islamische, und wir haben also ganz bewusst aus allen drei Religionen Lieder gemeinsam gesungen. Und die Leute waren alle völlig mit Gänsehaut quasi, weil es geht, wir können ja zusammen singen. Die Musik hilft uns, wir diskutieren nicht, wir machen es einfach, wir singen einfach zusammen.
Also globale Themen, die in Ihren Konzerten da zusammenkommen, und doch, finde ich, sieht man immer wieder, dass doch das Kleine, das Regionale immer wieder von Bedeutung
Absolut,
ist. Und bleibt und auch gewinnt. Jetzt haben Sie gerade eine neue Aufnahme herausgebracht, die aus Nordrhein-Westfalen stand, aus dem Sauerland, Musik eines kleinen Klosters. Was ist daran interessant für Sie, dass Sie das mit Ihrem Ensemble machen und aufnehmen?
Also das ist eine Handschrift von über 4000 Folienblättern. Also allein der Umfang ist schon mal beachtenswert. Es ist aus einem Dominikanerinnenkloster und die Handschrift ist von den Dominikanerinnen selber verfasst worden.
Das ist das Besondere.
Das ist was Besonderes, weil das war so noch nicht bekannt, dass Frauen auch wirklich selber ihre eigenen Kodize zu schreiben. Das sah man alles so in Männerhand. Und es sind sehr viele schöne Malereien auch drin, also nicht nur die Noten, sondern sehr fein ausgeziert, wunderbar. Und ich habe halt Kontakt dazu bekommen. So, und auf einmal wusste ich, da liegt ein Schatz bei mir um die Ecke, nämlich in der Düsseldorfer Landesbibliothek. Und ist eine wunderschöne Aufnahme geworden.
Was ist musikalisch interessant für Sie?
Dass es viele Sequenzen gibt. Und die Texte dieser Sequenzen scheinen von den Nonnen selber zu sein. Also nicht die Melodien, das waren bekannte Melodien, die benutzt wurden bei den Dominikanern für Sequenzen. Aber einige der Texte findet man sonst nirgendwo außer in Paradiso-Kodex.
Musik aus dem Dominikanerinnenkloster Paradiese bei Soest im Sauerland. Ein Hymnus und eine Sequenz, gesungen von unserem Gast in SWR 2 zur Person, Maria Jonas, und ihrem Ensemble Ars Choralis Köln. Und Maria Jonas, wenn Sie immer wieder neue Handschriften finden, immer wieder neue Texte auf Melodien, die Sie vielleicht woanders schon mal benutzt haben, dann ist ja die Frage auch immer, Sie müssen sich ja selbst immer wieder ein bisschen neu erfinden dabei. Wie schafft man das? Wie schaffen Sie das?
Ja, also einmal geht's über den Text. Ne? Manche sind rhythmischer angelegt, andere sind freier angelegt. Und inhaltlich assoziiere ich dann vielleicht auch ein anderes Instrument zur Begleitung dazu. Oder aus einer Sequenz habe ich ein ganzes Solostück gemacht, was ich aber mit einem anderen Text als Ensemblestück mache. Und für uns ist es natürlich schon immer wieder eine Herausforderung, immer wieder dran zu kommen, dass es nicht wie, ach ja, schon wieder die Melodie ist, sondern dass auch wir immer was Neues dabei empfinden.
Dass es spannend für Sie bleibt, ne?
Ganz genau.
Jetzt sind Sie ja doch mit sehr viel Wissen unterwegs, betonen aber gleichzeitig immer, dass Sie eben keine Wissenschaftlerin sind, keine Forscherin sind, sondern Musikerin.
Und Trobaritz.
Und Trobaritz, jemand, der Melodien findet, Melodien sucht und findet. Wieso ist das wichtig? Muss man sich in der Musik da manchmal rechtfertigen? Ist das Mittelalter so eine umstrittene Sache?
Ja, also im Mittelalter gab es ja, wie auch in der Antike, schon den Unterschied zwischen dem Musicus und dem Kantor. Also Musicus ist in dem Falle der Musikwissenschaftler und Kantor, das waren die Sänger. Und ich gehöre eben den Sängern an und nicht auf die Seite vom Musicus. Natürlich, wenn man mittelalterliche Musik macht, bleibt das Forschen nicht aus, weil ich kann die Noten nicht irgendwo kaufen. Das meiste muss ich selber recherchieren und transkribieren. Das ist mit ganz schön viel Arbeit verbunden. Also insofern ist man immer so ein bisschen mit einem Fuß in der Musikwissenschaft auch drin und hat ja auch Ansprechpartner dort, wenn man Fragen hat. Aber ich bin eben keine Musikwissenschaftlerin, das möchte ich auch wirklich betonen, weil mir ist es wichtiger, dass die Musik heute verstanden wird vom Publikum, als dass ich weiß, ob der Triller von oben oder von unten kommt. Das ist meine Einstellung und andere musizieren mit einer anderen Einstellung. Und das ist ja gerade das Interessante, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, an Musik heranzugehen. Und ich denke, das ist für die Zuhörerschaft doch vom großen Reiz.
Und Stoff genug finden Sie auf jeden Fall in Archiven. Sie haben ein riesen Netzwerk von Leuten, die Sie darauf hinweisen. Wir hören jetzt gleich zum Schluss unserer Sendung noch eine sehr bekannte Melodie, In Dulce Jubilo.
Ja, das ist eine uralt bekannte Melodie, die eben auch im Liederbuch der Anna von Köln zu finden ist und da sogar zweistimmig. Und es ist etwas anders, als wir es heute kennen, aber es ist absolut erkennbar, um welches Lied es sich handelt. Thank you.
Dulci Jubilo aus dem Liederbuch der Anna von Köln mit dem Frauenvokalensemble Ars Choralis Köln unter der Leitung von Maria Jonas. Die Gast war in SWR 2 zur Person mit Musik des Mittelalters. Und wie Sie erzählt haben, Frau Jonas, ist ja die Rekonstruktion, Aufführung dieser jahrhundertealten Gesänge immer eine sehr persönliche Sache. Sehr viel geprägt durch das Wissen, durch die Kreativität der beteiligten Musiker und Sänger. Toll also, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sie geben weiterhin Konzerte und Workshops, zum Beispiel im kommenden Jahr beim Festival Musica Sacra International in Markt Oberdorf im Allgäu. Und auf CDs kann man sie hören und erleben. Damit geht unsere Sendung zur Person zu Ende. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel. Wer das Gespräch mit Maria Jonas noch einmal nachhören will, der geht im Internet auf die Seite von swr2.de und klickt sich dort weiter bis zur Sendung zur Person. Auch in der SWR2-App findet sich die Sendung zur Person Maria Jonas. Bei uns folgen jetzt die Nachrichten und danach erfahren Sie das Neueste aus der Buchwelt im SWR2-Lesenswert-Magazin.